Das ist ein gebrochenes Versprechen. Weil das Versprechen an die Alten gab es nicht, sondern es gab ein Versprechen an die Jungen und das ist gebrochen worden.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier.
Das ist nicht das Ende unserer Rentenpolitik, sondern erst der Anfang.
So kommentierte Bundeskanzler Friedrich Merz das im Dezember beschlossene Rentenpaket. Und weiter, der Sozialstaat werde auch in Zukunft finanzierbar, leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein. Ob diese Prognose aus ökonomischer Sicht glaubhaft ist, wer vom Rentenpaket profitiert und welche Reformen von der einberufenen Rentenkommission im Laufe des Jahres zu erwarten sind, darüber spreche ich heute mit Christian Bayer. Hallo Christian, schön, dass wir uns auch mal live in Persona gegenüber sitzen.
Hallo Caroline.
Weißt du genau, wie hoch deine Rente sein wird?
Oh, schwierig. Ich kriege ja als Beamter Pension und dann ist auch noch die weitere Komplikation. Als Hochschullehrer ist man auch noch nicht mal so in dem Standardbeamten-Ding drin. Aber so ungefähr habe ich eine Vorstellung, wie hoch meine Pension sein wird, ja.
Okay, du bekommst auch jedes Jahr einmal so einen Brief oder
Nein.
ist das anders?
Ich habe sogar mal nachgefragt, um das zu erfahren. Da hat man mir gesagt, bevor du nicht 60 bist, kriegst du nichts oder 55 oder so.
Aber du hast, wie du gesagt hast, als verbeamteter Professor natürlich etwas mehr Sicherheit als die durchschnittsdeutschen Arbeitnehmer. Mehr als 80% der Deutschen zweifeln laut einer aktuellen CW-Umfrage am deutschen Rentensystem und haben Angst, dass das gesetzliche Sicherungssystem nicht reicht als Schutz gegen Altersarmut. Ist diese Angst denn berechtigt?
Also das gesetzliche Rentenversicherungssystem ist eigentlich für die meisten Arbeitnehmer immer schon nur ein Baustein gewesen. Wir haben ein relativ umfangreiches betriebliches Rentenversicherungssystem und darüber hinaus legen Leute natürlich fürs Alter durchaus Geld zurück. Das muss man einplanen und insofern sich leisten können. Und wenn man diese Systeme alle zusammennimmt, dann hat der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland gar nicht so eine schlechte Absicherung. Aber die gesetzliche Rente ist eben nur ein Baustein und insbesondere wird es dann problematisch für die Arbeitnehmer, die keine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge haben. Das sind meistens die Leute, die in relativ kleinen Betrieben arbeiten.
Jetzt hat die Bundesregierung ja auch, dass sich das in den kommenden Jahren nicht verschlechtert, ein Rentenpaket verabschiedet. Die Überschrift lautet, damit die Rente stabil, verlässlich und gerecht bleibt. Das wollen wir uns gleich mal ein bisschen näher anschauen, was von diesen Stichpunkten denn aus ökonomischer Sicht zutrifft. Im Kern zielt das Paket ja darauf ab, zum einen das Rentenniveau zu stabilisieren bei 48%, die Mütterrente anzugleichen und Anreize für eine längere Lebensarbeitszeit zu schaffen mit der sogenannten Aktivrente. Jetzt hat eine Gruppe von Ökonomen ziemlich öffentlichkeitswirksam dagegen protestiert, widersprochen und dazu aufgerufen, das Paket zurückzuziehen, weil es die demografisch bedingten strukturellen Probleme des Rentensystems nur noch weiter verschärft. Ist diese Kritik im Kern gerechtfertigt?
Ich würde sagen schon. Wenn man sich die unterschiedlichen Blöcke, die du genannt hast, anguckst, fangen wir mit der Mütterrente 3 an. Die ist einfach erstmal nur ein Transfer an Frauen in der Regel, die ein bestimmtes Alter haben. Das ist eine Umverteilung, von der tatsächlich im Schnitt Familien ungefähr gleich von profitieren in der Einkommensverteilung. Weil sie weder besonders progressiv noch besonders regressiv ist, ist sie auch nicht besonders zielgenau. Es ist also nicht so, dass da jetzt Frauen, die unter Altersarmut leiden, von besonders profitieren. Klammer auf, Klammer zu, die profitieren davon gar nicht. Weil die sind in der Grundsicherung und wenn deren Mütterrente steigt, dann steigt deren Rente typischerweise eben gar nicht.
Also so die oftmals zitierte Gießkanne.
Genau. Das ist natürlich eine Umverteilung über Altersgruppen hinweg. Davon profitieren nur die Frauen, die schon vor langer Zeit Mütter waren. Weil Frauen, die jetzt Mütter sind, also seitdem wir da Änderungen bei der Rente durchgeführt haben und es diese Kindererziehungsanrechnungszeiten gab, die man eingeführt hat, um zu sagen, naja, vielleicht motivieren wir damit oder machen wir die Überlegung, Kinder zu haben, nicht ganz so kostspielig und deshalb wird der eine oder andere sich dann doch erlauben, Kinder zu haben. Aber man hat eben, als man es eingeführt hat, diejenigen, die sowieso schon Kinder hatten, die hat man halt rausgelassen, weil deren Verhalten kann man ja nicht mehr ändern. Also das ist kostspielig und wie wird das finanziert? Das wird entweder finanziert durch relativ gesehen höhere Lohn- und Einkommensteuern oder durch höhere Rentenversicherungsbeiträge. Wo man das jetzt genau zuschlägt, ist letztlich egal. Kostet halt Geld, ändert nichts, verteilt hin von Jungen zu Alten. Dann haben wir diese Diskussion um die Haltelinie. Da geht es um Folgendes. Die Regierung Schröder vor 20 Jahren, die eine ganze Reihe von Sozialstaatsreformen gemacht hat, hatte sich überlegt, wir haben ein absehbares Problem in der Rente, insofern wir Alterung haben und geburtenschwachere Jahrgänge. Und diese geburtenschwacheren Jahrgänge, die führen dazu, dass es weniger Leute gibt, die beschäftigt sind. Und um das Verhältnis von dem, was eingezahlt wird, zu dem, was ausgezahlt wird, ein bisschen weiter im Ausgleich zu haben, hat man den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt. Der Nachhaltigkeitsfaktor hieß, dass wenn die Summe aller Einkommen, die der Sozialversicherungspflicht unterliegen, langsamer wächst, dann wächst auch die Rente langsamer. Wohingegen normalerweise das Rentenniveau gekoppelt ist an das Durchschnittseinkommen. Also wenn es weniger Leute gibt, steigt die Summe langsamer, aber der Durchschnitt mag trotzdem schnell steigen. Und die Idee war, man sorgt damit eben für einen Ausgleich zwischen den dann Alten und den dann Jungen. Und da man das 20 Jahre im Voraus angekündigt hat, ist es auch fair, weil dann die eigentlich wissen, es ist ja perfekt prognostizierbar eigentlich oder ziemlich gut prognostizierbar. Jedenfalls, dass es geburtenschwächere Jahrgänge gibt, ist prognostizierbar, dass deren Rente voraussichtlich weniger stark steigt. Jetzt wirkt der zum ersten Mal und nachdem er zum ersten Mal wirkt, hat man gesagt, machen wir nicht.
Also wirken würde eigentlich, so richtig zum Tragen kommt er gar nicht.
Genau, wirklich zum Tragen käme, sagt man, machen wir nicht. Also man könnte sozusagen sagen, das ist ein gebrochenes Versprechen. Weil das Versprechen an die Alten gab es nicht, sondern es gab ein Versprechen an die Jungen und das ist gebrochen worden.
Was würde das denn konkret bedeuten? Also hätte man den jetzt tatsächlich angewandt? Kann man das beziffern? Also wie hätte sich jetzt dann das Rentenniveau entwickelt?
Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, deshalb kann ich dir die ganz konkrete Frage nicht beantworten. Was ich dir sagen kann ist, dass es nicht zu einer Rentenkürzung gekommen wäre. Auch die ist in dem Nachhaltigkeitsfaktor tatsächlich ausgeschlossen. Was passiert wäre, ist, dass das Rentenniveau sich langsamer nach oben entwickelt hätte. Das war alles angekündigt und bekannt und jeder war aufgefordert, da selber für Vorsorge zu treffen. Jetzt kann man das Argument machen, es gibt aber Leute, die sind sehr arm und die können das gar nicht dafür Vorsorge treffen. Wenn man dieses Argument annimmt, dann stellt sich aber dennoch die Frage, warum man allen gleichmäßig den höheren Rentenpfad geben will, als man ursprünglich angekündigt hat. Also im Grunde genommen, es geht hier nicht um eine Rentenkürzung, sondern es geht darum, dass es jetzt eine Rentenerhöhung gab in einer durchaus wirtschaftlich schwierigen Situation. Und das Narrativ ist eben da ein bisschen komisch, weil man eben abweicht von dem, was man ursprünglich angekündigt hatte. Und ich glaube, da rührt eben die Skepsis vieler Ökonomen her, zu sagen, ist das jetzt der Zeitpunkt, eine außergewöhnliche Rentenerhöhung durchzuführen? Der Vorschlag, den viele Ökonomen gemacht haben, nicht ausformuliert, aber immer wieder in Diskussionen, ist zu sagen, lasst uns doch die Rente noch stärker progressiv gestalten, als sie gestaltet ist. Durch die Altersgrundsicherung haben wir ein progressives Element in der Rente. Wir haben nicht mehr dieses alte Bismarck'sche Prinzip, dass die Rente proportional ist zu dem, was ich an Lebenseinkommen hatte, sondern wenn ich ein besonders niedriges Einkommen in meinem Leben hatte, dann habe ich eine höhere Grundsicherung im Alter. Also da haben wir so ein progressives Element drin und das könnte man auch stärker machen. Ja, man könnte auch einfach sagen, naja, die besonders Armen, für die haben wir diese Haltelinie, also die Grundsicherung steigt halt hinreichend schnell, aber für die, die ein hinreichend hohes Einkommen haben und vielleicht auch zusätzlich sowieso noch über eine Betriebsrente etc. verfügen, Warum müssen wir den jetzt in der Situation, in der wir sind, sozusagen ein Geschenk machen, abweichend vom ursprünglichen Plan?
Um das auch mit ein paar Zahlen zu beziffern, dass man da so ein bisschen ein Bild hat, um welche Höhen es da eigentlich geht. Da gab es auch im Rentenversicherungsbericht eine Berechnung für das Jahr 2031. Da liegen jetzt mit dem Rentenpaket die Altersbezüge um 1,9% höher, als es ohne die Reform der Fall wäre. Das heißt, eine Rentnerin mit einer Monatsrente von 1.500 € hätte um die 30 € mehr im Monat. Und da könnte man jetzt ja eben genau dieses Argument anführen, okay, wenn jetzt jemand wirklich in der Altersarmut steckt, wirklich viel zu wenig Geld hat, da sind die 30 € dann wahrscheinlich ein Tropfen aus dem heißen Stein und es bräuchte wahrscheinlich viel mehr. Und umgekehrt jemand, der auf diese 30 € gar nicht angewiesen ist, weil er noch sämtliche private Altersvorsorgeprodukte hat oder eine Immobilie hat etc., der bräuchte sie vielleicht nicht unbedingt. Das heißt, da könnte man dann eben sagen, okay, vielleicht kann man da eher am unteren Ende mehr bezuschussen durch ein progressives System, als es dann ja für alle der Fall ist.
Genau, also jemand, der jetzt, sagen wir mal, immer 40 Jahre lang 2 Rentenpunkte gehabt hat, also das Doppelte vom Durchschnittseinkommen verdient hat, da sehe ich nicht ganz, warum man dem jetzt sagen muss, du bekommst mehr und insbesondere, der kriegt ja auch in Euros ausgedrückt viel mehr als die arme Person, die so immer vorgeschoben wird, um die es da geht. Und da wird das Argument gemacht, das ist ja auch gut für die Jüngeren, die haben dann später höhere Renten. Das stimmt auch. In einer völlig stabilen Bevölkerungssituation, wenn zusätzlich noch die Rente nicht umlagefinanziert wäre, sondern kapitalgedeckt wäre, zu sagen, ich erhöhe das Rentenniveau oder ich senke das Rentenniveau umgekehrt, ist ökonomisch relativ unproblematisch. Es ist eine Form von Zwangssparen und dann können die Leute ihre restlichen Sparentscheidungen mehr oder minder dagegen setzen. Wenn mir das zu viel Zwangssparen ist, dann spare ich privat weniger. Wenn mir das zu wenig ist, dann spare ich privat mehr. Das Problem mit der umlagefinanzierten Rente ist, dass die Rendite auf die Einzahlungen kleiner ist als die Rendite, die ich auf alternative, aber gleichermaßen sogar sichere Anlagen typischerweise verdiene. Im Grunde genommen gibt es da eine Steuerkomponente drin. Und diese Steuerkomponente, die senkt natürlich den Anreiz zu arbeiten. Dann gibt es noch ein zweites Problem in der Konstruktion der Rente. Und das macht es gerade wieder schwierig bei den relativ hohen Renten. Die Altersabschläge sind, wie man technisch sagt, aktuarisch nicht korrekt ausgerechnet. Versicherungsmathematisch stimmt das nicht, wie viel man weniger an Rente bekommt, wenn man früher in Rente geht. Man kann auch einfacher formulieren, es gibt eine Subvention in dem System dafür, früh in Rente zu gehen. Wenn das aktuarisch korrekt wäre, also versicherungsmathematisch korrekt wäre, naja, es ist meine Entscheidung, ob ich mit mehr oder mit weniger leben möchte. Wenn ich dann früher in Rente gehe, ist ja nichts Schlimmes dran. Kann ja jeder machen, prinzipiell erstmal, wie er will. Aber wenn ich eine Prämie dafür gebe, früh in Rente zu gehen, wieder in einer Situation, wo wir sagen, wir haben Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, das passt nicht so richtig in die Zeit. Wer nutzt es? Das nutzen natürlich nicht die armen Leute, die sowieso eine sehr niedrige Rente haben und dann sagen, boah, ich komme nicht richtig über die Runden. Es nutzen die Leute, die ein hohes Einkommen haben, ja, die sich das erlauben können. Diese Frühverrentungsmöglichkeiten, die es gibt, die sind ein Transfer an relativ Reiche. Und dann gibt es immer den berühmten Dachdecker, aber nicht alle Arbeitnehmer sind Dachdecker. Und man kann durchaus bei Dachdeckern auch fragen, ob nicht auch ältere Dachdecker-Arbeitnehmer Jobs in Dachdeckerfirmen ausführen können, wo sie nicht oben auf dem Dach rumtouren, sondern Angebote erstellen, mit Kunden kommunizieren etc. Und da kann man durchaus auch Arbeitgeber ein bisschen in die Pflicht nehmen.
Das geht jetzt schon so ein bisschen in Richtung Reformvorschläge und Lösungsansätze. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen mit der Generationengerechtigkeit. Also du hast jetzt ja gerade angesprochen, es gibt irgendwie diese beiden Zweige von der Gruppe, die sagt, das Rentenpaket ist total ungerecht gegenüber der jungen Generation, die bezahlt das schlussendlich in höheren Beiträgen und niedrigerer Rente im Alter. Und dann gibt es aber auch die Stimmen, wie ja auch die Bundesregierung betont, dass sämtliche Generationen eben von dem Rentenpaket jetzt auch profitieren können. Es gibt da auch Berechnungen, zum Beispiel vom IMK, dass das tatsächlich auch der Fall sei, dass eben alle Generationen davon profitieren. Und du hast jetzt gerade schon angerissen, okay, das kommt drauf an, ein bisschen, was man da zugrunde legt und welche Rechnungen man da genau ausführt. Im Prinzip haben dann ja beide Seiten recht, oder wie würdest du diese Debatte einordnen?
Was man sich überlegen kann, was heißt profitieren? Wenn profitieren heißt, ich habe eine höhere Rente, dann ist es wahr, dass wenn ich für alle Generationen das Rentenniveau erhöhe, dass dann alle Generationen tatsächlich eine höhere Rente haben. Um ein Bild zu machen, du hast einen Eimer und in dem Eimer ist ein Loch. Und du bringst Wasser von einem Ende des Raumes zum anderen Ende des Raumes. Füllst du am Anfang mehr Wasser rein, wird trotz des Loches auch am Ende mehr Wasser ankommen. Wenn du sagst, da profitieren alle, die da am Ende irgendwann sind, davon, dass da mehr Wasser ankommt, ja, das ist wahr. Ja, das Rentenniveau für auch die jetzt Jungen, zukünftig Alten, wird höher sein, wenn man sich entscheidet, das Rentenniveau für alle Ewigkeit zu erhöhen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, in unserem Rentensystem ist aus unterschiedlichen Gründen eine Steuerkomponente drin. Das heißt, je größer ich das Rentenniveau mache, je mehr ich das erhöhe, desto mehr müssen alle, die dazu beitragen, Steuern dafür bezahlen. Und die Steuern haben, wie Ökonomen sagen, eben eine verzerrende Wirkung. Die führen dazu, dass ich andere Entscheidungen treffe. Ich gehe früher in Rente vielleicht, weil ich eben den Steuern ausweiche. Ich arbeite weniger Stunden. Wenn ich Teilzeit arbeite, mache ich vielleicht anstatt 30 Stunden nur 28. Ja, weil das für mich sich nicht lohnt. Entweder weil ich meine Freizeit so hoch bewerte oder weil ich irgendwie zu Hause mehr selber machen kann. Und dann gibt es natürlich viele Umverteilungskomponenten, die das Ganze hat. Ja, also in dem Moment, wo ich das Rentenniveau erhöhe und das aber durch die Einkommenssteuer finanzieren lasse, dann tragen nicht nur die Beitragszahler dazu bei, sondern dazu tragen auch die Nicht-Beitragszahler dazu bei, die Einkommenssteuer bezahlen, also die Selbstständigen, die Beamten etc. Wenn man jetzt sagt, aus einer Einkommenssteuererhöhung, die an alle Rentner immer jedes Jahr ausgezahlt wird, da profitieren die Arbeitnehmer von, das ist vermutlich wahr. Also die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer profitieren davon. Das ist vermutlich wahr. Dann mache ich aber nur bei den anderen die Verzerrung umso größer.
Aber es wäre vielleicht, um in dem Bild zu bleiben, ganz gut am Loch im genau. Topf anzusetzen.
Genau, genau. Also es gibt zwei große Gründe dafür, warum es diese Steuerkomponente gibt. Der eine Grund ist, unsere Rentenversicherung ist nicht kapitalgedeckt. Kapitaldeckung hatten wir mal, als die Rentenversicherung von Bismarck eingeführt wurde. Da hat die Rentenversicherung Geld tatsächlich angelegt und dann daraus die Renten bezahlt. Das ist dann in zwei Weltkriegen weg gewesen. Und man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, die Regierung Adenauer, dazu entschieden, das wieder ohne Kapitaldeckung einzuführen. Das führt dazu, dass, also das Fehlen der Kapitaldeckung führte nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass es eine erste Generation gab, die ihre Einlagen sozusagen im Rentenversicherungssystem eigentlich verloren hatte, denen ein Geschenk gemacht wurde. Und für dieses Geschenk zahlt man in so einem Umlagesystem ewig, indem man eine Steuer erhebt. Das ist die eine Dimension, die wir haben. Die zweite Dimension, die wir haben, über die habe ich vorhin gesprochen, das sind all diese Verzerrungen, die wir haben durch das vorzeitige in Rente gehen.
Jetzt will man ja den Punkt des früher in Rente gehens, dem will man ja zumindest etwas entgegenwirken mit der Aktivrente, die jetzt auch im Rentenpaket integriert ist. Es gibt einen Steuerfreibetrag von 2000 Euro bei Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit, nachdem man die Regelaltersgrenze erreicht hat, also eigentlich in Rente gehen könnte und beschließt, okay, ich arbeite jetzt vielleicht doch noch weiter und habe dann einen Steuervorteil auf meine Einnahmen. Das Ganze soll eben Geld in die Rentenkassen bringen, da ich dann noch weiter ja, in die Rentenkasse einbezahle und gleichzeitig den Fachkräftemangel bekämpfen. Wie realistisch ist es denn, dass diese Effekte tatsächlich eintreten? Wie bewertest du das?
Also ich glaube, grundsätzlich erstmal als Idee kann sowas funktionieren, aber das ist ein sehr zweischneidiges Schwert und man wird sehen, welche Auswirkungen und auch unerwartete Auswirkungen das hat. Indem man die Regelaltersgrenze eingezogen hat, hat man sich gegen das Gröbste abgesichert. Die alternative Lösung wäre ja gewesen, jemand, der schon in Rente gehen kann, der kann das bekommen. Ja, und Das hätte dann zum Beispiel relativ einfach die Situation geschaffen, dass ich sage, naja, was ich mache ist, ich gehe in Rente und arbeite aber nebenher. Also ich glaube, von den Teilen des Rentenpakets ist das das harmloseste. Also wenn niemand das nutzt, dann zahlt man auch nichts. Und diejenigen, die das nutzen, dafür zahlt man das. Die Frage ist halt, wie viel ändert man Entscheidungen?
Jetzt ist ja das Renteneintrittsalter auch seit Jahren eine Debatte im Thema Rentenreformen. In den 60er Jahren haben die Menschen im Schnitt rund 10 Jahre lang Rente bezogen. Mittlerweile ist es doppelt so lange. Und es erscheint ja deshalb auch logisch, das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung zu knüpfen. In Italien, Dänemark oder Schweden wird das bereits so gemacht. Jetzt kursiert da ja oft die Angst, dass jetzt sofort die Rente mit 70 eingeführt wird. Ist das denn so berechtigt oder was würde es eigentlich ökonomisch bedeuten, wenn man sagt, man wählt ein Modell, wo man eben ein Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung knüpft?
Also ich glaube, das hätte politisch einen großen Charme, einen Automatismus zu haben. Dänemark hat irgendwann den Automatismus eingeführt, dass für jedes Jahr erhöhte Lebenserwartung das Renteneintrittsalter um 1 Jahr steigt. Dieses Jahr haben die dänischen Sozialdemokraten erklärt, sie würden zum letzten Mal dem zustimmen, dass es für ein Jahr steigt. Aber die haben nicht erklärt, sie würden halt ganz von der Kopplung weggehen wollen, sondern haben einfach nur gesagt, diese Lösung 1:1, die ist zu hart. Bei dem 1:1 ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Jahre, die man arbeitet, schneller wächst oder die wächst halt, aber die Zahl der Auszahlungsjahre wächst nicht mehr. Aber wenn man so eine Lösung hat, die in etwa dem Zweidrittel-Eindrittel-Prinzip entspricht, dann hält man diese Dinge ungefähr konstant. Also wenn die Leute mit 18 anfangen zu arbeiten und mit 68 aufhören zu arbeiten, dann würden sie 50 Jahre lang arbeiten. Jetzt, die meisten Leute arbeiten nicht so lange, mal ein bisschen weniger, 45 Jahre. Und dann 15 oder 20 Jahre Rente ausgezahlt bekommen, dann hat man eben bei 15 Jahren und 45 hat man ungefähr ein Viertel. Wenn man das konstant hält, dann tut man langfristig dem Rentenversicherungssystem damit insofern was Gutes, als man diese zusätzliche Besteuerung, die die Jungen haben, kleiner hält. Weil die jetzt Jungen werden wahrscheinlich länger leben, als die jetzt Alten als Lebenserwartung haben. Aber das, was da dazukommt, das gleicht das Ganze nicht aus, ne? Deren Renditen im Rentenversicherungssystem sind eben besonders niedrig. Und das kann man ein bisschen stabilisieren.
Was eben aber de facto nicht heißen würde, dass jedes Jahr das Renteneintrittsalter nach oben gesetzt wird, sondern dass man eben sagt, okay, alle paar Jahre erhöht sich das vielleicht um ein paar Monate.
Genau, oder man kann es auch jedes Jahr erhöhen, solange man dann auf einen vollen Monat kommt. Also ich glaube, da so stückeln. Ich habe so einen Mietvertrag, da steht drin, wenn das Preisniveau hinreichend stark gewachsen ist, dann passt der Vermieter die Miete an. So ähnlich könnte man das auch ausgestalten. Ja, immer dann, wenn das die Lebenserwartung von denjenigen, die in Rente gehen, um mindestens 3 Monate gestiegen ist, steigt das Renteneintrittsalter um 1 Monat. Das ist überschaubar, das ist halbwegs prognostizierbar. Ja, und damit kommen auch die meisten Leute klar.
In den nächsten 10 Jahren werden insgesamt über 4 Millionen Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als junge Menschen nachrücken. Du sitzt im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums und ihr habt vor gut einem Jahr ein Gutachten geschrieben und angeschaut, wie sich der demografische Wandel entwickelt und was es eben für Ansatzpunkte gibt, da vielleicht auch Arbeitskräftepotenzial zu aktivieren, also mehr Menschen in Arbeit zu bringen, in Arbeit zu halten. Wir würden da jetzt zuallererst einfallen, was in der Debatte um Migration auch immer wieder fällt. Okay, wir könnten zum Beispiel Fachkräfte aus dem Ausland holen. Wie groß ist der Hebel da und was gibt es eben noch für andere Ansätze, um auf der Seite anzusetzen?
Da gibt es durchaus Möglichkeiten, nur ist das gesellschaftlich nicht ganz kostenlos. Also es gibt 2 Dimensionen. Das eine ist sozusagen die reine Integrationsdimension. Da kann man ganz unterschiedlich zu stehen, das will ich gar nicht kommentieren. Also es gibt eine weitere Dimension und die ist ökonomischerer Natur. Es geht darum, dass Arbeitskräfte nicht mehr da sind. Aber die Menschen sind ja immer noch da. Das heißt, die sind weiterhin da und nutzen Wohnungen, nutzen Straßen, nutzen Schwimmbäder, nutzen alles an öffentlicher Infrastruktur. Und wenn ich also jetzt für einen Arbeitnehmer, der aus dem Berufsleben ausscheidet, für den es nicht jemanden nachgibt, der als junge Generation nachkommt, jemanden aus dem Ausland dazu hole, dann steigt die Zahl der Menschen, die hier sind. Und das heißt, es ist eine Politik, die man machen kann, wofür wir uns auch durchaus ausgesprochen haben, das maßvoll zu machen. Aber dann muss man auch andere Politikbereiche anpassen. Da muss man auch die Wohnungsbaupolitik anpassen, da muss man die Landnutzungspolitik anpassen. Und das ist durchaus auch mit über die Frage von Integration hinaus gesellschaftlichen Spannungen und Verwerfungen verbunden. Insofern haben wir uns in dem Gutachten dann eben auch die anderen Möglichkeiten angeguckt. Und das sind im Kern zwei Bereiche. Die erste Frage ist die Lebensarbeitszeit. Haben wir uns jetzt lange schon drüber unterhalten. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Anfang der 2000er Jahre hatte man sich auch im Rahmen sozusagen der Lebensarbeitszeitdiskussion überlegt, können wir nicht die Bildungszeiten verschieben, und deshalb eben auch das 12-jährige Gymnasium eingeführt. Man hat den 3-jährigen Bachelor eingeführt, um zu gucken, ob Leute wirklich so lange Ausbildungszeiten haben müssen. Da ist ein bisschen was tatsächlich an Verkürzung passiert und da ist tatsächlich, arbeiten die Leute deshalb auch länger und die sind eben auch so zusätzliche Arbeitskräfte im Markt, aber viel ist es nicht und da machen wir auch ein Stück weit eine Rolle rückwärts. Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch ein bisschen nochmal darüber nachdenken könnte, ist aber in der Bundesrepublik schwierig wegen des Föderalismus auch und mal ins Ausland guckt. In Großbritannien ist man hingegangen und hat gesagt, nee, wir wollen nicht eine Verkürzung der Schulzeiten, wir wollen aber trotzdem, dass die Leute früh fertig sind. Also da ist man eher dahingegangen und hat gesagt, wir wollen längere Schulzeiten. Das hat man eingeführt. Man hat das Schuljahr 0 und das Schuljahr minus 1 eingeführt. Da wäre vielleicht ganz gut, in die Richtung nochmal nachzudenken, ob man der Tendenz, später einzuschulen oder so, entgegenwirken könnte.
Oder vielleicht am Ende mit, es gibt ja oft auch einjährige Masterprogramme im Ausland.
Genau, also da gibt es durchaus ein klein wenig an Kapazität. In die Richtung haben wir nicht besonders viel nachgedacht im Beirat. Das zweite Thema ist die Arbeitsbeteiligung von Frauen. Da ist tatsächlich ein großer Fortschritt erzielt worden in den letzten 20 Jahren. Die Arbeitsbeteiligung von Frauen hat sich drastisch erhöht. Die Bundesrepublik, die war nie so ganzes Schlusslicht in der Arbeitsbeteiligung von Frauen, grundsätzlich Arbeitsbeteiligung, nicht Stundenzahlen, aber ist jetzt ziemlich weit vorne mit dabei in dem Anteil an Frauen, die arbeiten. Aber die Frauenerwerbstätigkeit ist hauptsächlich eine in Teilzeit. Viel, viel stärker als bei Männern. Also während die Erwerbsbeteiligungslücke sich deutlich verringert hat, hat sich die Teilzeitlücke zwischen Männern und Frauen weit weniger verringert. Da ist eben die Frage, was sind da Stellschrauben, über die man nachdenken kann? Das ist kompliziert. Da gibt es einmal so die Stellschrauben Kindererziehungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, also über Hortplätze etc. nachzudenken, ist allerdings wahrscheinlich nicht die gesamte Geschichte. Weil selbst die Frauen, die gar keine Kinder haben, die verhalten sich auch im Arbeitsmarkt nicht wie Männer, die keine Kinder haben, sondern die verhalten sich eher wie Frauen, die Kinder haben. Die sind eben auch überproportional, also nicht ganz so häufig, aber doch im Vergleich zu Männern jedenfalls deutlich häufiger in Teilzeit. Ein Thema ist das Steuersystem.
Also sowas wie Ehegatten.
Das Ehegattensplitting ist da insbesondere eins. Felix Bierbrauer hat dazu ja aktiv geforscht. Ich weiß nicht, ob wir gemeinsam, glaube ich, auch mit drüber geredet
haben. Wir haben es mal am Rande in der Folge auch angerissen, genau.
Ja, das ist ein komplexes Thema, weil auch gerade die Arbeiten von Felix zeigen, dass man zwar die Arbeitszeit von Leuten damit im Schnitt, wenn man auf das Ehegattensplitting verzichtet und dann, das ist die notwendige Voraussetzung, nicht die höheren Steuereinnahmen sozusagen verausgabt, sondern dazu nutzt, die Steuersätze für alle zu senken. Das zwar dazu führt, dass die Leute mehr arbeiten, aber damit nicht unbedingt glücklich sind im Sinne von, was wir Ökonomen Wohlfahrt nennen, weil natürlich Arbeit nervt.
Ja, okay, das heißt, es ist ja wahrscheinlich auch, oder was gibt es da sonst noch für andere Ansatzpunkte, um das zu steuern? Also dann gibt es noch sowas wie, was ihr auch beschrieben habt, zum Beispiel die Familienversicherung.
Genau, es gibt ein Thema, wo ich denke, wo man sicherlich drüber nachdenken sollte. Ich weiß nicht, wie viel. Es ist schwer zu kalkulieren, wie viel das bringt. Man kann das Argument für das Ehegattensplitting dahingehend machen, es wird auch durchaus gemacht, und das hat durchaus auch eine logische Konsistenz als Argument. Eine Familie teilt Dinge, die sie tun muss, auf zwischen den unterschiedlichen Familienmitgliedern. Und das sind eben viele unterschiedliche Dinge. Und Erwerbsarbeit ist eines davon. Und wenn ich das gemeinsam besteuere, was an Erwerbseinkommen kommt, dann lasse ich die Arbeit in der Familie so aufteilen, wie das für die am besten ist, und stelle nicht Anreize dafür, dass jeder so ein bisschen arbeitet. Und wenn ich einzeln besteuere, stelle ich Anreize dafür, dass jeder so ein bisschen arbeitet, egal ob eigentlich die finden, sie könnten es viel geschickter intern lösen. Das Krankenversicherungssystem, das gesetzliche Krankenversicherungssystem hingegen, setzt Anreize dafür, dass nur einer arbeitet, weil die Versicherungspflichtgrenze, also der Höchstbetrag an Beiträgen, die man zahlt, der ist eben für jede einzelne Person festgelegt. Und aus meiner Sicht und durchaus auch, was wir im Beirat argumentiert haben, ist, wenn man bei der Steuer dafür ist, dass man ein Ehegattensplitting hat, also die Familie als Ganzes betrachtet, dann muss man eigentlich logischerweise auch in der Krankenversicherung das Gleiche machen. Warum? Weil die Idee, dass die gesetzliche Krankenversicherung keine Steuer ist, ökonomisch halt, also von ihrer Auswirkung, das ist halt Unsinn, das ist eine Steuer. Ja, jeder ist krankenversichert, egal wie hoch sein Einkommen ist. Ich bin nicht besser krankenversichert, wenn ich ein höheres Einkommen habe. Ich zahle einfach nur mehr Krankenversicherungsbeiträge, also das ist eine Steuer. Das heißt, ich habe die gleichen Krankenversicherungsleistungen, auch wenn ich weniger arbeite. Und das heißt, sie verzerrt halt genau wie eine Steuer. Und das könnte man zumindest etwas verringern, wenn man sagt, Ehepartner oder eingetragene Lebensgemeinschaften, die haben einen gemeinsamen Höchstbeitrag und es gleicht man entsprechend aus. Aber wie viel das jetzt bringt, ist extrem schwierig zu beziffern. Was wir gezeigt haben, ist, wenn man ins Ausland guckt, wo all diese Verzerrungen etwas kleiner sind, insbesondere nach Skandinavien, dann ist da doch noch durchaus Potenzial. Also sozusagen das interne Potenzial, was man heben könnte, haben wir auf durchaus über 2 Millionen Arbeitskräfte, Vollzeitäquivalente geschätzt. Aber das hieß natürlich, dass insbesondere Frauen mehr schuften müssen.
Könnte man jetzt so weit gehen zu sagen, okay, wenn man eigentlich diese Hebel alle in Kraft setzt und dieses ganze Potenzial rausholt, dann könnte man umgekehrt sagen, ja, dann ist eben diese Debatte um große Reformen und steigende Beiträge, späteres Renteneintrittsalter gar nicht mehr so akut, oder ist es schon eher einen begleitenden Faktor, den man eben auch erwägen sollte, aber das verdeckt jetzt quasi nicht die ganzen Reformen, die notwendig sind?
Also ich glaube, diese Reformen würden eine Menge helfen, aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Weil sie würden das Niveau anheben, aber sie ändern nichts am Trend. Wir haben in der Rentenversicherung 2 Probleme. Wir haben einerseits den Trend, das als Problem zu bezeichnen, ist schwierig, ja, den Trend dazu, dass die Menschen länger leben. Das ist eine tolle Sache, aber das führt eben auch dazu, dass sie länger Rente beziehen. Darüber hinaus haben wir die besondere Schwierigkeit jetzt, dass wir die Babyboomer-Generation haben, die jetzt in Rente geht, und danach sind viel, viel schmalere Generationen, die dann noch im Arbeitsmarkt sind. Das heißt, wir kriegen sozusagen noch eine besondere Belastung. Diese besondere Belastung, die könnte man natürlich versuchen, mit Maßnahmen, die Niveaus verändern, ein Stück weit zu heilen. Das Trendproblem kriegt man nicht geheilt. Das Trendproblem hätte man heilen können in der Vergangenheit, jedenfalls erheblich mildern können, wenn man auf einen größeren kapitalgedeckten Teil gegangen wäre. Da als Nebenbemerkung, in der Pflegeversicherung passieren alle Dinge mit 10, 15 Jahren Verspätung. Das heißt, all die Probleme, die wir heute in der Rentenversicherung jetzt akut sehen, kriegen wir in der Pflegeversicherung in 10, 15 Jahren. Wären wir vor 10, 15 Jahren auf eine stärkere Kapitaldeckung in der Rentenversicherung gegangen, wäre heute das Problem kleiner. Bei der Rente ist das Kind ein Stück weit im Brunnen. Bestimmte Dinge kann man machen, und wir haben bei dem Demografiegutachten, glaube ich, auch Wege aufgezeigt, was man machen kann und was man machen sollte. Und man sollte wahrscheinlich alle 3 Dimensionen bedienen, bei der Lebensarbeitszeit entgegensteuern, Frauen mehr in Vollzeitarbeit versuchen zu bringen und bei der internationalen Migration durchaus auch die Chancen zu sehen, bei allen Kosten, die das hat. Aber da, wo die Dinge am Horizont sind, wo man sie schon relativ klar prognostizieren kann, da sollte man jetzt gegensteuern. Das ist halt bei der Pflegeversicherung. Das ist nicht ganz so groß wie die Rentenversicherung, aber auch nicht klein.
An der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben auch schon ausführlich über die Kapitaldeckung gesprochen und das Thema Aktienrente und wie das Ganze auch mit der Vermögensungleichheit in Deutschland zusammenhängt. Wen das näher interessiert, der kann auch gerne nochmal in Folge 36 reinhören. Die Bundesregierung hat ja nun auch eine Rentenkommission bestehend aus Vertreterinnen des Bundestags und WissenschaftlerInnen einberufen, die Reformvorschläge diskutieren sollen und bis Ende Juni einen Bericht vorlegen. Wird das ein weiteres Gutachten werden oder sind da jetzt tatsächlich tiefgreifende Reformen auch realistisch?
Das zwingt mich natürlich jetzt in die Glaskugel zu gucken. Das ist schwierig zu sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ergebnis von der Rentenkommission sein wird. Der Vorschlag ist, nehmen wir doch die Reformen, die jetzt durchgeführt worden sind, wieder zurück und gehen auf den alten Pfad, den die Regierung Schröder vorgeschlagen hatte, zurück. Wenngleich ich glaube, es sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, was das große Ding sein wird. Also es ist sehr schwierig vorzustellen. Weil also eigentlich, es muss halt eigentlich lauten, die Lebensarbeitszeit muss erhöht werden. Und wenn man das gleichzeitig nicht will, dann ist man in der Ecke. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was da rauskommt. Die ganze Diskussion um Aktienrente oder so ist eine, die ist für die Zukunft hilfreich, aber für die Zukunft in 20, 30 Jahren. Weil jetzt geht es darum, es gibt so und so viel, was erspart und eingezahlt wird und so viel, was ausgezahlt wird. Und die beiden Zahlen müssen einfach aufeinander passen. Ja, und wir haben jetzt mehr Leute, die Rente beziehen, dann müssen die Jüngeren das bezahlen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ihr habt in Zukunft niedrigere Renten und dafür sorgen wir jetzt kapitalgedeckt vor. Heißt aber trotzdem, die werden halt massiv belastet. Und ich glaube, das ist halt politisch nicht möglich. Wenn man gleichzeitig aber festgelegt ist, diejenigen, die jetzt in Rente sind oder bald in Rente gehen, nicht belasten zu wollen, dann kommt man aus der Nummer, glaube ich, ganz, ganz schlecht raus. Ich bin gespannt, was da die Vorschläge sind. Ich glaube, die meisten Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir haben ein paar gemacht aus dem Beirat. Der Sachverständigenrat hat ein paar Vorschläge gemacht. Der BMF-Beirat hat auch Vorschläge gemacht. Die gehen aber alle im Grunde genommen in die gleiche Richtung. Mal gucken.
Dann sind wir auch hier gespannt, über was wir in einigen Monaten sprechen werden. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, Caroline. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!